Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Seine Filmografie, die liest sich wie ein Lexikon der deutschen Filmgeschichte. Auf der Bühne spielt er alles von Brecht bis Karl May. Er war Tatortkommissar und fast Dschungelcamp-König. Winfried Glatzeder ist heute unser Promi-Gast. Herzlich willkommen. Wer Sie einmal gesehen hat, der vergisst ja nicht mehr. Ihr Markenzeichen ist vor allem diese Boxernase. Wo haben Sie die eigentlich her? Ist die angeboren oder mühsam erkämpft?
Als ich glaube, in der 9. oder 10. Klasse Kulturobmann wurde, habe ich immer die Karten der Kinder zu den Theaterveranstaltungen organisiert. Und viele hatten gar keine Lust mitzukommen. Und da habe ich dann immer vor dem Deutschen oder dem Berliner Ensemble die Karten, die übrig blieben, von den anderen Schülern verkauft, ihnen den Einstandspreis zurückgegeben. Und die Differenz zu dem Preis, den die Westberliner mir gezahlt haben für die Karten, habe ich dann für mich gehabt. Das war sozusagen meine erste Berührung mit Theater, dass man damit Geld verdienen kann. Und da war ich dann einmal bei einer Aufführung King Lear, also König Lear, von Shakespeare ein Stück. Und da habe ich von oben im letzten Rang, wo ich mir selber eine Karte besorgt habe, die war billig, und habe dann geguckt, wie sich der Saal füllte und dass dann in der dritten oder vierten Reihe ein Platz frei war. Als zur Pause geklingelt wurde, sind alle Leute rausgegangen und ich bin vom dritten Rang runtergerannt auf diesen noch frei gebliebenen Platz, habe mich da hingesetzt und dann war die Pause zu Ende, alle kamen wieder rein, die Reihen füllten sich und dann kam auf einmal auch ein junger Mann und sagte, aufstehen, das ist mein Platz. Ich sage, was heißt aufstehen, das ist mein Platz? Naja, ich sage, entschuldige mal, zeig mir deine Karte, bin ich gern bereit aufzustehen. Und dann ging er weg und sagte, grollend noch so, wir sehen uns draußen wieder. Ich habe dann also die Aufführung zu Ende gesehen und bin nach der Vorstellung raus. Und auf einmal aus der Menschenmenge, die das Theater verließen, kam eine Faust auf mich. Genau auf meine Nase und ich blutete fürchterlich. Da war das dieser Typ, der sich auch für diesen Platz entschieden hatte und hat einfach drauf losgeschlagen. Ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, zurückzuschlagen. Ich wurde dann mit einem Unfallwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Nase wurde operiert. Und als ich aus dem Operationssaal rauskam, kam die Operateurin zu mir und hat so über die Nase gesagt, oh, das ist mir misslungen. Also da hatte sie die Nasenscheidewand nicht nur gerichtet, sondern rausgenommen und dann ist die Nase so in der Mitte eingefallen, wie bei Boxern üblich. Aber sagt sie, gar kein Problem, nach 6 Wochen, wenn alles verheilt ist, kommen Sie wieder, ich operiere Sie noch einmal, ich nehme einen Span aus Ihrem Schienenbein und den baue ich Ihnen als eine neue Nasenscheidewand ein. Und davor habe ich Angst gehabt.
Das genommen. Kann man verstehen.
Ja.
Eine andere Schönheitsoperation haben Sie aber machen lassen.
Später habe ich dann eine gemacht, indem ich meine Tränensäcke habe wegoperieren lassen und meine Schlupflider, weil ich nicht mehr gesehen habe die Scheinwerfer und bin mehrmals mit dem Kopf entgegen irgendwelche Sachen, weil ich so Schlupflider hatte, die über meinem Augapfel waren und der Kameramann sagt immer, mach doch mal die Augen auf, du siehst so schläfrig aus. Und dann, wenn ich sie aufgemacht, sagt der Regisseur, guck doch nicht immer so, reiß doch nicht die Augen auf.
Also aus Eitelkeit haben Sie das nicht gemacht?
Aus praktischen Erwägungen, ja. Mhm. Auch ein bisschen aus Eitelkeit, weil ich jemanden kannte. Damals in der DDR gab es jemanden, Paul Kuhn ebenso, die hatten so ausgedünnte Tränensäcke. Also die Tränensäcke sind ja Fettansammlungen und die gehen im Alter weg und dann hängen so 2 Lappen unter den Augen.
Man auch, ja.
Das wollte ich nicht haben. Das fand ich so schrecklich. Und ja. Jetzt sehe ich auch fürchterlich aus, aber anders.
Aber unter den Augen ganz hübsch.
Ja.
Sie sind seit über 50 Jahren verheiratet mit Ihrer Frau.
Die war ja Studentin auch in Potsdam, ich in Babelsberg, wo wir uns kennengelernt haben. Und die hat mich, glaube ich, aus Barmherzigkeit genommen. Weil sie dachte, ja, den werde ich schon erziehen. Der sieht zwar schlottrig und doof aus, aber ich war ja damals ein Student. Ich war ja ein Student, der ziemlich intensiv das Studium genutzt hat, nicht um zu trinken und andere Dinge zu machen, sondern ich habe meinen Beruf erlernen wollen, handwerklich, und hatte tolle Dozenten wie Tragelehn und Fritze Marquardt, die aus den Theatern zu der Zeit rausgeschmissen wurden, weil da das 11. Plenum war. Da wurde wieder mal die Ideologie gefordert. gefordert, den Staat ideologisch aufzubauen. Und diese Dozenten waren aus den öffentlichen Betrieben, also aus dem Theater rausgeschmissen und waren bei uns an der Hochschule hier um die Ecke in Babelsberg Dozenten. Und von denen habe ich ganz praktisch, also nicht wie von Dozenten gelernt, sondern von Praktikern des Berufs eines Schauspielers in kurzer Zeit, ganz schnell, mit großer Intensität, von morgens bis abends und bis in die Träume rein, die Rolle, die man gerade geübt hat, zu verinnerlichen und das Beste draus zu machen. Da habe ich zum Beispiel in Wie es euch gefällt beim Tragelehen den Jacques gespielt und den Probstein. Und bei Fritze Marquardt durfte ich schon im ersten Studienjahr mitmachen. Im Marschwitzerhaus, in dem kleinen Theater, habe ich schon in ein Molière-Stück eine verknöcherten Alten spielen dürfen. Einen Geizigen, was ich ja auch bin.
Ja, da wundert man sich, dass Sie noch Zeit gefunden haben, Ihre Frau kennenzulernen, aber hat dann ja auch noch geklappt.
Das hat komischerweise auch noch geklappt.
Genau. Und hat das bei ihr geklappt, sie zu erziehen?
Gar nicht, nein. Sie sagt manchmal, sagt sie, ich hatte immer die Hoffnung, du würdest dich zum Besseren entwickeln, aber das habe ich nun schon lange aufgegeben.
Sie sind auch abseits der Bühne ein Charakterkopf. Sie feiern zum Beispiel nie Ihren Geburtstag.
Na, schrecklich, schrecklich. Weil wenn eine Feier ist, dann muss man die Leute ja bedienen. Dann bin ich ja Sklave, weil ich ein bisschen geizig bin. Ich könnte natürlich irgendwie ein Catering bestellen und sagen, ja, kommt her zu meinem 50. oder 60. oder 70. was ich alle schon hinter mir habe, kommt und bewirtet die Gäste. Nein, ich mache das selber. Meine Frau kocht und macht und so. Und ich muss dann die Aschenbecher ausleeren, weil ich das nicht ertrage, dass die Gäste sich nicht wohlfühlen bei mir. Und da habe ich dann irgendwann entschieden, es wird nicht mehr gefeiert.
Nix.
Gar nicht mehr. Nein, nein. Ja. Meine Frau ist ein bisschen sauer, weil die Kinder natürlich, die in der Schweiz leben und die in Berlin natürlich auch, die ja laufend mit den Enkelkindern Geburtstage haben, von mir nix. Sie sehen von mir nichts. Aber meine Frau realisiert das Geld von mir in Geschenken.
Also da geben Sie dann schon ein bisschen was für aus.
Ja, ich merke es nicht. Das Haushaltsgeld geht weg. Ja.
Aber wenn Sie sagen, Sie sind ein bisschen geizig, wofür geben Sie denn Geld aus, ohne nachzudenken?
Für gar nichts.
Nee?
Nein. Wofür gebe ich Geld aus? Ich habe eine Jeans an, die habe ich schon 30 Jahre an, obwohl der Bauch jetzt schon ein bisschen zwickt und so, also weil der wird dann über die Hose gestülpt und ich ziehe wie jetzt ein Hemd an, was über den Bauch geht, damit es nicht so ganz widerlich aussieht. Aber meine Frau muss ab und zu meine Schlüpfer und meine Sachen auswechseln, weil ich auch die Strümpfe noch mit den Löchern anziehe.
Ja, dann bin ich ja beruhigt, dass Ihre Frau sich darum wenigstens kümmert.
Ab und zu mal. Jetzt. Aber nur ganz selten. Meine Kinder werden sich eines Tages freuen, wenn die sehen, der Alte, guck mal, der Geizkrank, der hat so viel hinterlassen.
Ja.
Das teilen wir uns gut auf.
Ja. Sie sind ja auch schon sehr lange sehr fleißig, auch daran zu merken, dass im März eben die Legende von Paul und Paula 50 Jahre alt wird. Ist das für Sie etwas Besonderes?
Nein, nein, ich habe das ja schon geübt, mir Zeit der Störche, das war ja schon 50 Jahre. Dann Der Mann, der nach der Oma kam, war auch schon 50 Jahre.
Genau, eine Riesenerfolgskomödie.
Ja, wo die Großmütter mit ihren Enkelkindern gerne hingegangen sind. Da habe ich übrigens mit Herbert Köfer gearbeitet, der toll den Bürgermeister gespielt hat. Und mit dem habe ich noch bis 6 Wochen vor seinem Tod Theater gespielt, Pension Scheller. Und nach 6 Wochen war er tot, aber nicht, weil ich 1600 Mal mit ihm gespielt habe, sondern weil 100 war. Herbert war toll drauf. Da habe ich mich immer ausgerichtet gehabt. Ihm und auch Herrn Schönfelder, der mit 94, ich habe gesagt, so alt möchte ich entweder 94 oder 100
werden. Ja, das sind ja beide Schauspieler gewesen, die bis ins hohe Alter eben weiter immer gespielt haben.
Ja, Herbert stand sogar im Guinness-Buch der Rekorde als älteste noch praktizierende Schauspieler.
Wollen Sie das toppen?
Ich bin ein bisschen faul. Ich glaube, ich werde lieber im Garten sitzen und den Kompost oder stehend den Kompost umsetzen.
Die Legende von Paul und Paula. Spätestens seit diesem Film, Winfried Glatzeder, sind Sie jedem ein Begriff, einer der erfolgreichsten Filme der DDR. Wissen Sie noch, wie Sie an die Rolle des Paul gekommen sind?
Ja, es ist wie im Leben, manchmal das Leben ungerecht ist. Und zwar hatte Ingrid Reschke mit Plenzdorf zusammen vor, einen fast dokumentarischen Film über eine Flaschenannahmeverkäuferin zu realisieren und hatte damit die Paula, das war die Figur, und den Paul schon besetzt. Und 6 Wochen vor Drehbeginn, zum Glück für mich, 6 Wochen vor Drehbeginn verunglückte Ingrid Reschke auf der Einfahrt nach Berlin, in Berlin-Adlershof, da irgendwie tödlich. Grandios für mich, weil neu besetzt werden musste. Und Heiner Caro, der Regisseur wurde, der hat mit Plenzhoff den Stoff jetzt umgeschrieben zu einer blumigen Legende. Vorher wäre es ein Dokumentarfilm geworden. Und dann wurden Probeaufnahmen gemacht, hier wo ich jetzt bin, hier gegenüber im Tonkreuz mit Angelika und mit allen, mit vielen anderen
Angelika
Frauen.
Angelika Domröse, genau.
Ja, und Angelika Domröse hat mit vielen Männern. Und als wir beide aufeinander stießen, haben sie gesagt, das sind sie. Dagegen sprach, dass Angelika schon steinalt war zu dem Zeitpunkt. Sie war 34, für die Rolle steinalt. Und ich, glaube ich, sehr dödlich aussah. Aber wir beide an der Volksbühne in Berlin bei Besson engagiert waren und schon auf Gastspielreisen uns kennengelernt hatten. Dadurch hatten wir keine Hemmung miteinander. Also ich mochte Angelika, ich weiß nicht, Angelika mochte mich, glaube ich, nicht, aber sie fand meine Arbeit ganz gut. Und Angelika war ja eine Schauspielerin, die so viel schon seit dem 16. Lebensjahr gedreht hat und Theater gespielt hat. Handwerklich habe ich immer gedacht, boah, ist die toll. Und als wir die Probeaufnahmen zusammen machten, funktionierte es ohne viel Aufwand. Und wir beide sozusagen haben dieses Tombola-Gewinn gemacht.
Dieser Film hat ja was Zeitloses, ne? Das ist ja wirklich so eine zeitlose Liebesgeschichte.
Ja.
Woran liegt das?
Naja, ich glaube, weil Plenzhoff und Caro das in eine allgemeingültige Beziehungskiste umgewandelt haben, dass ein etwas stumpfsinniger Karrierist eine lebendige, lebensfreudige, wunderschöne, aber in der sozialen Stufenleiter ganz unten befindliche junge Frau findet ihre Jugendliebe wieder. Also sie haben sich ja schon als Kinder gemocht oder als Jugendliche, dann aus den Augen verloren, weil der Karriere machen wollte. Also meine Figur wollte Außenminister werden, war jetzt Referent des Außenministers. Und sie hat von unterschiedlichen Männern Kinder. Das, was auch ganz, ganz wichtig, oder vielleicht das Wichtigste, damit die Gesellschaft überhaupt weiter existieren kann, hat Kinder zur Welt gebracht, bis sie dann auf einmal in einer Nachbar wieder sich durch Zufall gesehen haben, ja.
Ja, die Legende von Paul und Paula kann man sich auch mal wieder angucken. Feiert kommenden Monat ihr 50-jähriges Jubiläum. Sie haben so viele unterschiedliche Zeiten erlebt in ihrem Berufsleben. DEFA-Schauspieler in der DDR, dann haben sie Fernsehen gemacht in der Bundesrepublik nach ihrer Ausreise. Tatort Derrick, Drei Damen vom Grill. Sie haben mitgespielt bei der ersten Netflix-Serie, die in Deutschland erdacht und gedreht wurde, Dark. Und Theater haben Sie ja auch reichlich gemacht. Staunen Sie manchmal selbst über Ihre lange Karriere?
Ich wundere mich wirklich manchmal, was man an einem Tag schaffen kann. Ich habe nämlich auch ab und zu meine Kinder vom Kindergarten geholt und habe auch Windeln gewaschen in der Lederstraße noch in einer Wohnung, wo wir keine Badewanne hatten, also kein Bad hatten, sondern nur eine Küche, wo ich die Windeln unter fließendem Wasser habe gesäubert und dann gekocht und hinterher auf der Schleuder durch die ganze Küche geruppelt bin. Und dann habe ich in der Nacht noch ein Hörspiel gemacht oder eine Märchenplatte produziert, habe am Tag gedreht und abends noch eine Vorstellung gespielt. Also unvorstellbar, wenn ich jetzt so manchmal bei Dark zum Beispiel, da war nur Dark und da kriege ich Angst vor mir selber, weil ich da natürlich auch noch älter, als ich schon bin. Ich bin ja fast 80, aber da bin ich auf 85 geschminkt worden. Aber die junge Generation, die jetzt am Werke ist, also wie Bo Baran oder der Regisseur ist, die sind toll. Und ich bin ja noch der Leidtragende gewesen von dieser elektronischen Aufnahmetechnik. Nämlich als ich 12 Tatorte gemacht habe mit der ersten elektronischen beim SFB, also damals. Da haben alle aufgeschrien, was ist das für ein scheiß elektronisches Bild? Weil früher hat man auf richtig Material
gedreht. Ja.
Und ich war sozusagen das Versuchskaninchen. Und heute hat man die Alexa von Arri, eine Kamera, die grandiose Bilder macht, Tiefenschärfe macht.
Aber digital und, alles.
Und alles digital, ja. Und alles in einem Stil, eben bläulich, Grautöne, wunderschön. Ich habe jetzt ja wieder mit zwei tollen Regisseuren Oderbruch auch gemacht, wo ich auch wieder einen alten, der sich zum Schluss aufhängt, gespielt. Und es ist heute eine neue Generation von jungen Regisseuren, die genauso intensiv, wie wir gearbeitet haben, arbeiten, aber die eigentlich wenig Angst haben müssen, dass ein Film, den sie gemacht haben, dann nicht gesendet wird. Mhm. Wir haben ja immer Angst gehabt, ob Paul und Paula überhaupt gezeigt werden kann. Oder Eulenspiegel, da ist ja bis heute die Kirche noch irgendwie pikiert, weil ich da den einen katholischen Pfarrer bitte, er soll in die Mitte kacken von der Kirche, was ja schrecklich ist, nicht? Aber Till Eulenspiegel hat so eine Streiche natürlich gemacht. Dieser Film zum Beispiel, der leidet ein bisschen darunter, dass die Ideologie auch heute in den ganzen Gremien, die darüber entscheiden, was wird gemacht, auch heute gibt es noch eine gewisse Art von Zensur, die verhindert, dass einige Arbeiten verbreitet werden. Aber es gibt natürlich ganz viele Festivals, wo gute Filme ihren Weg finden.
Können Sie sagen, welche Zeit rückblickend für Sie am schönsten war?
Die schönste war natürlich mein Studium hier in Babelsberg, die 4 Jahre. Parallel dazu hier als Kleindarsteller im Studio schon zu arbeiten und dann schon Rollen zu bekommen am Hans-Otto-Theater und die ganzen 70er Jahre. Weil Anfang der 80er habe ich die DDR verlassen. Also alles das, was ich bis dahin gemacht habe, war ein Traum.
Was war so toll daran? Was war besser als die Zeit danach?
Eigentlich die Energie, die ein jugendlicher Körper hat, bis 30, 35, bedenkenlos damit zu rasen. Gebt her, ich mache, hurra, Paula, ich komme. Ja. Also das heißt, heute überlege ich doch, ob ich schnell aus dem Sessel aufsteige oder ob ich aus dem Auto überhaupt rauskomme. Also es ist ein Horror. Also mit 69 fing es an, dass mein Körper von dem Aggregatzustand flüssig in den Festen überging. Das ist ein Horror. Das war wirklich eine schöne Zeit, als der Körper noch leistungsfähig war, ja, bedenkenlos alles mitgemacht hat, was meine Fantasie gedacht hat.
Was ich auch spannend bei Ihnen finde, weil Sie haben es ja eben auch eben angesprochen, ich finde, das Theater ist ein ganz wichtiger Punkt bei Ihnen, weil obwohl Sie immer auch erfolgreich waren im Film, sind Sie immer wieder zurückgekehrt auf die Bühne. Ist ja nicht bei allen so. Was liegt Ihnen da so?
Ja, manche sagen, das ist mir zu anstrengend, da diese 6 Wochen Proben, weil das ist wirklich ein Horror, 6 Wochen ein Stück, sagen wir mal, auf die Bühne zu bekommen. Für den Regisseur, für die Regisseurin und für die Schauspieler auch. Und dann ist es aber für mich komischerweise erholsam, abends 2, 3 Stunden mit dem Publikum zu arbeiten, wie bei Jedermann oder wie bei Pension Schöller. Mit dem Publikum zu arbeiten, so dass sogar im besten Fall jemand einen Herzinfarkt vor Lachen kriegt oder sich in die Hose macht. Da bin ich in meinem Handwerk gut gefordert und habe es auch gut abgeliefert.
Aber das heißt, das macht Ihnen gerade Spaß, ne? Dieses direkte vor dem Publikum, die Reaktion zu bekommen.
Na klar, weil ich eitel bin, weil ich selbstgefällig bin, weil all diese negativen Tugenden als Schauspieler abgefordert werden. Na klar, jeder Abend hat die Möglichkeit zu verunfallen. Also gedanklich oder... Und das ist auch eine Herausforderung und die wird begleitet mit 3 oder im besten Fall mit 1000 Leuten im Berliner Dom beim Jedermann, dass sie mitleiden und so. Und das spürt ein Schauspieler, der so eitel ist wie ich, spürt genau, ob die dir an den Lippen hängen oder nicht. Und ich kann dann sozusagen wie ein Hypnotiseur die Leute verführen, mit mir auf einen Weg zu gehen, den sie gar nicht wollten und nicht gedacht haben.
Und das ist der Spaß an der Sache, ja, ne? Anders als mit der Kamera zu flirten, sozusagen.
Ja, mit der Kamera ist es so, ist richtig, was Sie sagen, mit der Kamera muss man auch ein Verhältnis eingehen. Also dann sind die Kamerafrauen und Kameramänner diejenigen, die, zu denen man einen Draht aufbauen muss, weil die bringen das rüber, was hinterher die Zuschauer erreicht.
Ja, Sie sind eitel, haben Sie selbst gesagt. War das auch der Grund, warum Sie beim Dschungelcamp mitgemacht haben? Um richtig im Rampenlicht zu stehen oder was hat den Ausschlag gegeben?
Es gibt ja die soziale Frage auch als Schauspieler, um nicht Taxi fahren gehen zu müssen oder mit der geringen Rente von 1300 Euro. Jetzt gerade in diesen Zeiten, wo Putin den Krieg angefangen hat gegen die Ukraine, wo ja alles teuer und alle Geschäfte und alle Dienstleister vom Gas bis zum Strom hauen rauf. Da muss man ja irgendwie über die Runden kommen. Und da ich ein Nachkriegskind bin und Angst vor Armut habe, die ich ja bis zu meinem, ich würde mal sagen, Berufsleben hatte, weil ich nur mit der Mutter aufgewachsen bin und die hatte als Fürsorgerin gerade so viel Geld, dass im Monatsende 10 DDR-Mark übrig blieben. Ich habe diese Zeit als eine unangenehme Zeit empfunden und bin jetzt sozusagen ausgerichtet, meinem Leben niemals in diese Armut mehr zu verfallen. Aber nur gedacht. Also ich brauche gar nichts. Ich bin eigentlich bedarflos, aber ich muss eine gewisse Art von Sicherheit im Hintergrund haben. Und die schaffe ich mir unter anderem mit Dschungelcamp, wo ich mir sagte, da zahlt ein Industrieller vielleicht 50.000, um 3 Wochen im Urlaub mit verrückten anderen Leuten zusammen sein zu müssen und zu lernen, ob er das überhaupt nervlich und körperlich durchhält. Dafür habe ich noch Geld bekommen. Perfekt.
Ihr Sohn Robert ist ja auch Schauspieler. Ja. Stimmt es, dass Sie ihm abgeraten haben von dem Beruf?
Na klar, weil ich ja weiß, dass dieser Beruf auch die Möglichkeit ist, perfekt zu scheitern. Also das ist gar nicht so sehr vom Vermögen oder von der Intelligenz, körperlichen oder geistigen Intelligenz, dem IQ, abhängig ist, ob man als Schauspieler Erfolg hat, sondern von dem Schicksal, also von der schicksalhaften Fügung, dass zum Beispiel Ingrid Dreschke stirbt, die den Film Paul und Paula machen sollte, dann ein anderer Regisseur. Und das dann in Ermangelung von einem verrückten, dürren Typen, der ein bisschen stumpfsinnig aussah, ich mit so einer Rolle besetzt wurde. Robert hatte am Anfang auch Glück. Der hat ja auch hier in Babelsberg studiert und hatte dann am Anfang ganz viele Serien. Ich habe Glück gehabt.
Ja, aber für Ihren Sohn scheint es ja auch zu laufen, zumindest. Kann er seine Brötchen verdienen?
Ja, er kann seine Miete bezahlen und so. Genau.
Sie haben einen schönen Garten, in dem Sie ja auch gerne tätig sind. Wie stellen wir uns diesen Garten vor?
Ein Teil ist so ein bisschen parkähnlich und der andere Teil ist Streuobstwiese. So ein bisschen hat meine Frau ist kultiviert in Beeten mit Sonnenhut und Phlox und allerhand verrückten Blumen. Und ich habe hier gerade jetzt einen Berg gebaut mit Weidengeflecht in Terrassen, so wie so ein Weinberg. Aber alles unter ihrer Anleitung und ich darf den Komposthaufen umsetzen. Also ich bin sozusagen der Gehilfe meiner Frau.
Ah, Ihre Frau ist der Chef im Garten.
Ja, manchmal überlege ich, ob sie das nicht heimtückischerweise macht, in der Hoffnung, dass ich stürze. Ich muss auch die Regenrinne 15 Meter oben auf dem Dach säubern und denke immer, vielleicht ist sie glücklich, wenn ich abstürze. Aber gut, ja.
Sie sind ja sehr vieles und Sie haben auch einen ganzen Zoo zu Hause, stimmt das?
Wir hatten 40 Hühner und dann war auf einmal ein Fuchs da, weil sie so viel um uns herum gebaut haben, dass die unbebauten Grundstücke, wo die Fuchsmutter mit ihren Jungen war, auf einmal ausschwärmen musste. Und sie saß immer auf dem Berg und hat sich wieder ein neues Huhn ausgesucht.
Ist keins mehr übrig?
Jetzt ist gar nichts mehr übrig. Sie hat die letzte, die übrig war, auch noch gekillt. Ja, also 40 Hühner. Sie 2 Laufenten hatte die Füchsin schon geholt vorher.
Das ist ja schrecklich.
Ja. Und dann haben wir jetzt eigentlich nur noch eine Katze, die gerade stirbt leider. Ist aber 14 Jahre. Also wir haben Mord und Totschlag bei uns. Wir haben jetzt noch ein Eichhörnchen, was der Kater, weil er so schwach ist, nicht mehr töten kann. Ansonsten hat er immer den wuschigen Schwanz übrig gelassen. Und wir haben einen Hund. Wir haben einen Corona-Hund. Von einer Freundin meiner Frau bekommen eine Mischung aus Fledermaus und Ratte. American Cocker Spaniel. Mhm. Sie sieht vorne aus wie eine Fledermaus. Macht auch immer so. Mhm. Und hinten, der Schwanz ist so dünn wie von einer Ratte und sie ist zauberhaft. Aber wenn jemand Futter gibt, ist sie untreu wie nix.
Ich merke schon, bei Ihnen ist echt was los. Sie wollen erklärtermaßen mindestens 93 werden. Da hätten Sie noch einige Jahre vor sich. Warum?
Also eigentlich wollte ich 104 werden. Nachdem ich eine Sendung von euch, RBB, gesehen habe über 100-Jährige, da habe ich gedacht, nein, auf keinen Fall. So gebrechlich und dann noch leben, nein, das will ich nicht. 94 habe ich immer gedacht, weil Herr Schönfelder, ein Kollege von mir, 94 in grandioser Form noch war und starb dann mit 94. Ich bin jetzt ja fast 80, also nur noch 14 Jahre bis 94 und da aber noch voll gut drauf. Das wird nicht gelingen, weil das Schicksal bösartig ist wie nix.
Aber jetzt kommen wir nochmal zum Leben. Sie haben ja hoffentlich noch ganz viel vor sich. Was wollen Sie denn noch machen unbedingt? Haben Sie auch so eine berühmte Bucketlist?
Nein, gar nicht. Ich bin vorbereitet für den Tod, dass ich auf dem Sterbebett liege und sage, es war toll. Ich war im Dschungel, ich war in Afrika, ich war in den Großstädten, ich habe 2 Kinder grandios, ich habe eine Frau, die mich mühsam immer noch erträgt. Ich habe zwar jetzt einen Bauch gekriegt, was eklig ist, aber gut, damit kann ich umgehen. Und ich habe eigentlich keine großen Träume mehr. Ich mache gerade Lesung, Edgar Allan Poe, die grausigen Geschichten. Jetzt in Rostock gerade, in einem Hotel, wo die Leute zu einem Menü eingeladen werden und ich lese ihnen Horrorgeschichten, da wird es wieder so kommen, dass sie mich rausschmeißen und sagen, wir wollen uns das Dessert nicht verderben lassen von diesen Horrorgeschichten.
Das macht Ihnen Vergnügen noch, oder?
Ja, die Leute aufzuregen.
In diesem Sinne hoffen wir, Sie noch oft wiederzusehen. Und schön, dass Sie heute da waren.
Oh, danke. Da müssen Sie keinen Nachruf von mir machen. Ich komme, um Sie zu nerven. Gerne.
Gut.
Okay, einen schönen Sonntag
super.
Noch.
Danke.
Antenne Brandenburg. Yeah.